Heute wieder eine neue Folge von unserem Nachrichtenpodcast Unboxing News, jetzt hier bei Deutschlandfunk Nova im Radio drin. Heute in der Folge geht es um Ceuta. Und das ist die Folge von meiner Kollegin Rahel Klein.
Mindestens 72 Menschen sind in der vergangenen Woche auf ihrem Weg nach Ceuta gestorben. Die meisten ertrunken. Am Strand werden immer noch Flipflops und Rucksäcke angespült.
Und da sieht man, ahnt man noch, was hier passiert sein muss.
Sagt Spiegelreporter Jan Petter, der vor Ort ist. Zehntausende Menschen hatten die spanische Exklave Ceuta in den vergangenen Tagen erreicht. Junge Männer, aber auch Frauen, Babys.
Und es waren Schulkinder, die am Mittwoch oder Donnerstag aufgebrochen sind, die morgens gehört haben, dass man über die Grenze kann, die sich teilweise nicht mal verabschiedet haben von den Eltern.
Was ist da in Ceuta im Norden Marokkos genau passiert? Und wie ist die Lage jetzt, nachdem der Großteil der Menschen wieder zurück nach Marokko geschickt worden ist? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, in diesem Podcast packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Montag, der 3. August 2026. Ceuta ist keine besonders große Stadt. Da leben ungefähr 84.000 Menschen. Es ist eine kleine Halbinsel ganz im Norden von Marokko, an der Straße von Gibraltar. Spanien kontrolliert die Stadt allerdings seit Jahrhunderten, ist ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Heute ist Ceuta deshalb spanisches Staatsgebiet, mitten in Afrika und damit auch Teil der Europäischen Union. Und er ist seit Samstag dort.
Mein Name ist Jan Petter, ich bin Redakteur und Reporter beim Spiegel in Hamburg und berichte gerade aus Ceuta im Norden von Afrika.
Wie erlebt Jan die Stimmung in der Stadt nach diesem Wochenende jetzt?
Die Stimmung ist sehr angespannt und sehr gereizt. Also zum einen gibt es die Einheimischen, die einfach erschöpft sind, die das Gefühl haben, man lässt sie alleine und man stellt sie in den Pranger. Es haben ja in ganz Europa Regierungschefs sich an Spanien gewandt und haben gesagt, die müssen da wieder weg. Ihr müsst die Grenzen zumachen, ihr müsst dafür sorgen, dass die nicht nach Europa kommen. Was übrigens auch niemand bislang geschafft hat. Denn es gibt hier eine doppelte Grenze. Das heißt, wer reinkommt, wird kontrolliert. Wenn wir rausgehen in Richtung Festland, also europäischem Festland, wird wieder kontrolliert. Und da ist bislang niemand von den Neuankömmlingen durchgekommen. Aber die fühlen sich eben auch im Stich gelassen mit den Menschen, die jetzt hier sind. Und sie fühlen sich gleichzeitig auch ausgenutzt als Bühne. Seit mehreren Tagen kommen hier eigentlich täglich Rechtsradikale und auch konservative Politiker und nutzen diese Stadt, um hier aufzutreten und die Zustände anzuprangern. Und dann gibt es ja noch die Migranten selbst, die natürlich hier eben ausharren.
Weil man hat jetzt immer wieder gehört, dass ein großer Teil, fast alle wieder zurückgekehrt sind nach Marokko. Wie ist dein Eindruck? Wie viele Menschen, die jetzt in der vergangenen Woche gekommen sind, sind noch vor Ort?
Also es sind wahrscheinlich schon noch Tausende, was immer noch viel ist. Wir haben mit Menschen gesprochen, die sagen, wenn sie im Park schlafen, werden sie von Einheimischen getreten oder verjagt. Es gibt es verschiedene Gruppen. Eine große ist an einem Strand im Norden. Das sind diejenigen, die aus Subsahara-Afrika kommen, also aus südlicheren Ländern in Afrika von Marokko. Die hoffen, hier bleiben zu können, weil sie auch in Marokko sich verfolgt gefühlt haben und nicht weg wollen. Und da gibt es die anderen aus Marokko selbst, die jetzt auf einem Friedhof zum Beispiel ausharren, dort schlafen. Und zwischendrin sieht man immer wieder Menschen. Man erkennt die aber oft auch nicht, weil ein großer Teil der Menschen hier eben selbst marokkanische Wurzeln hat. Meistens sind es nur die Badelatschen, an denen man die erahnen kann, die erst jetzt hier angekommen sind.
Spanien spricht von etwa 60.000 Menschen, die Ceuta in den vergangenen Tagen erreicht hatten. Es ist aber schwierig, das genau zu beziffern. Es gibt auch Schätzungen, die höher liegen. Auch bei den Todeszahlen gibt es unterschiedliche Angaben. Die Stadt Ceuta spricht am Montag bisher von 88 Toten, die geborgen wurden, die spanische Regierung von 72. Da aber weiter nach Vermissten gesucht wird, ist es wahrscheinlich, dass die Zahlen noch ansteigen. Viele der Menschen waren mehrere Kilometer weit geschwommen, um spanisches Territorium zu erreichen. Es kamen aber auch Menschen über den Grenzzaun, der Spanien von Marokko abriegeln soll. Mein Kollege Jan hat mit vielen vor Ort gesprochen. Welche Begegnung ist ihm vor allem in Erinnerung geblieben?
Wir haben direkt am Grenzzaun am Wochenende Menschen getroffen, die wieder zurückgekehrt sind, die aufgegeben haben, weil sie ausgehungert waren, weil sie mehrere Tage nichts zu essen und trinken hatten. Und die sich dann haben von Polizei und Armee wieder zurückdrängen lassen über die Grenze. Ich habe mit Mehdi zum Beispiel gesprochen, einem 16-Jährigen aus Marokko. Und es war eben für ihn das erste Mal und seine Freunde, dass sie überhaupt in Europa waren. Es war so eine Mischung aus Flucht und Ausflug, schien es für uns. Sie wussten offensichtlich auch nicht, dass sie hier theoretisch Antrag auf Asyl stellen könnten oder sonst irgendwie Schutz suchen könnten. Und die haben einfach ausgeharrt und sind wieder zurück. und haben aber eben auch berichtet, wie neben ihnen Menschen ertrunken sind, wie sie selbst Angst im Leben hatten, weil auch viele ins Wasser sind, die nicht schwimmen konnten, und die sie an den anderen hochgezogen haben und die dabei runtergedrückt haben und wie da eben jeder ums Überleben gekämpft hat. Und es waren Schulkinder, die am Mittwoch oder Donnerstag aufgebrochen sind, die morgens gehört haben, dass man über die Grenze kann, die sich teilweise nicht mal verabschiedet haben von den Eltern und einfach mit einem Bus oder mit einem Freund losgefahren sind und dann hier rüberkamen und das alles erlebt haben.
Und wo hatten die gehört, dass man hin kann, dass die Grenze offen sei?
Ganz überwiegend über soziale Netzwerke, über Instagram, über TikTok, manche Ältere über Facebook. Es gab erst Videos von Menschen, die sich selbst gefilmt haben, die erzählt haben, man kann nicht einfach durchgehen. Dann kamen immer mehr. Dann haben auch die marokkanischen Medien berichtet. Das hat sich verselbstständigt. Aber offensichtlich haben auch die marokkanischen Behörden das gefördert. Also alle, mit denen wir gesprochen haben, haben davon gesprochen, dass sie entweder weggeschaut haben oder aktiv sie zur Grenze geleitet haben, zum Zaun, oder auch mit Gewalt tatsächlich vorangetrieben haben, damit sie die Grenze überqueren nach Spanien. Und das ist quasi ausnahmslos der Bericht von allen. Das ist tatsächlich das, was wir hier rausgefunden haben bislang so.
Was hat Mehdi gesagt, warum er mit 16 Jahren Marokko, sein Heimatland, verlassen wollte?
Weil er gesagt hat, es gibt hier keine Zukunft. Es gibt 40% Jugendarbeitslosigkeit, wenig Perspektiven. Es ist eine Gesellschaft, die immer noch hierarchisch geprägt ist. Er hat gesagt, er wäre gerne berühmt und Künstler. Er glaubt, in Europa ginge das vielleicht. Und dann hat man gleichzeitig aber gemerkt, dass es wirklich ein Kind ist. Also ein 16-Jähriger, der wahrscheinlich keine Ahnung hat, wie die Verhältnisse in Europa sind, dass dort gerade auch schon über ihn und andere berichtet wird. Und der aber glaubt, schlechter kann es nicht werden. Wenn ich jetzt losziehe, habe ich nichts zu verlieren und vielleicht etwas zu gewinnen.
Mit 16 Jahren, ne?
Also wir haben auch noch Kinder gesehen, die noch jünger waren, die offenbar unbegleitet mit älteren Jugendlichen dann wieder zurück über die Grenze sind, ohne dass man irgendwo Eltern gesehen hätte. Es waren auch Frauen und Kleinkinder dabei. Es gibt Berichte von Babys, die ertrunken sind. Und bis jetzt sind ja auch immer noch viele Tote gar nicht identifiziert. Also man weiß auch nicht, wer die wahrscheinlich Schwächsten waren, die sie eben auch gar nicht rübergeschafft haben.
Was haben andere Menschen euch erzählt, warum sie nach Ceuta, warum sie in die EU wollen?
Es sind immer wieder ähnliche Geschichten. Also der überwiegende Teil waren vermutlich Menschen aus Marokko, teilweise auch aus den umliegenden Orten rund um Ceuta. Andere aber auch, die quer das ganze Land gefahren sind, die den ganzen Tag unterwegs waren, um herzukommen. Überwiegend junge Menschen, überwiegend junge Männer, die gesagt haben, ich möchte nach Europa. Ich habe gehört, in Spanien ist es besser als hier. Viele haben auf Social Media eben auch schon Videos gesehen, wo angeblich andere dann Geldscheine zeigen und ihr schnelles Auto. Manche haben auch Verwandte, haben einen Onkel in Spanien, wissen dann teilweise gar nicht, wo der lebt, aber wissen, was für ein Auto da fährt und sind total überzeugt, dass der dort ein gutes Leben hat und dort respektiert ist, eine Familie gründen konnte, dass es dort sauber und sicher ist. Also sind eigentlich schon fast biedere Träume, die viele haben. Und sie glaubten eben, jetzt ist ihre Chance gekommen, die zu verwirklichen.
Jetzt gibt es ja sehr viele Spekulationen darüber, wer diese Gerüchte gestreut haben könnte, ob das eine gezielte Kampagne war. Da ist auch die Rede von der Schleusermafia. Kannst du irgendetwas sagen, wie oder wer diese Videos, Gerüchte verbreitet haben könnte, oder ist das total unklar?
Also es gibt in spanischen Medien Berichte, dass einige der Videos, die aufgetaucht sind und dass sie so beworben haben, wie schon wieder verschwunden sind, was dafür sprechen könnte, dass es eine Kampagne gab, um das zu befeuern. Das weiß man noch nicht sicher. Was unklar ist, ist das mit den Schleusern. Ich bin da eher skeptisch. Also wir haben niemanden gefunden, der uns erzählt hat, er hätte irgendjemandem groß Geld gezahlt für eine komplizierte Überfahrt oder für irgendein Versprechen. Die sind ganz oft wirklich am Donnerstagmorgen aufgebrochen. Ja. Also das waren nicht die Menschen, die seit Jahren auf der Flucht sind, sondern das waren Jugendliche, die sich auf den Weg gemacht haben in sehr vielen Fällen. So.
Jetzt sind ja die allermeisten zurück nach Marokko gegangen. Das alles, was man bisher darüber gehört hat, klang das, als wäre das relativ friedlich und schnell abgelaufen. Was hast du vor Ort beobachtet?
Ich glaube, das ist ja relativ wie friedlich und schnell. Also schnell war es auf jeden Fall, ja. Friedlich überwiegend auch. Also die Videos, die man teilweise jetzt auf rechten europäischen Accounts sieht, wo es hier vermeintlich Ausschreitungen und sonst gibt, das sehen wir so nicht. Es gab einzelne Zusammenstöße, wir haben auch kleinere Rangeleien und Prügeleien gesehen. Aber insgesamt bemühen sich die Sicherheitskräfte hier um Zurückhaltung. Sie fordern die Leute auf zu gehen und die meisten gehen dann, weil sie eben erschöpft sind und aufgegeben haben. Die Frage ist aber trotzdem, ob das so zulässig ist, dass man, hier hat die Stadt offensichtlich die Ansage gemacht, alle Geschäfte zu schließen vergangene Woche, ob man das so machen darf. Also Menschen Hilfe zu verweigern, das Nötigste, Wasser und Brot, im Wissen, dass sie dann verzweifelt werden und dann vielleicht eher aufgeben, noch bevor sie einen Asylantrag stellen, hier irgendwo in ein kompliziertes Verfahren kommen. schnell ging das auf jeden Fall. Das hat Spanien gut hinbekommen. Das widerspricht auch diesem Narrativ, dass hier 2015 sich wiederholt, dass hier alles unkontrolliert ist, dass hier alle den Migranten nur helfen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen in der ganzen Stadt Militärfahrzeuge, die patrouillieren. Wir sehen überall Sicherheitskräfte, die die Menschen auffordern zu gehen. Und auch teilweise wohl inzwischen mit Druck. Man will die hier loswerden. Das ist ganz klar die Botschaft so. Aber ja, es hat auch eben funktioniert. Die allermeisten sind weg. Die Frage ist nur, was passiert mit denen, die noch hier sind und die vielleicht auch langsam ahnen, dass sie wenig zu verlieren haben.
Marokko hat rund 38 Millionen EinwohnerInnen. Umfragen zeigen, dass rund ein Drittel der Menschen darüber nachdenkt, das Land zu verlassen. Vor allem junge Menschen. Zwar ist Marokko in den letzten Jahren wirtschaftlich stark gewachsen, aber davon profitieren längst nicht alle. Die soziale Ungleichheit ist groß, vor allem zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Viele arbeiten im absoluten Niedriglohnsektor oder haben gar keinen Job. Korruption ist ein großes Problem. Und dass jetzt plötzlich so viele Menschen auf einmal das Land verlassen haben, dafür gibt es gerade viele Erklärungsversuche. Jan Petter hat ja die Videos auf TikTok und Instagram schon angesprochen, die sich offensichtlich stark verbreitet haben. Oft wird in dem Zusammenhang gerade auch ein Urteil des obersten spanischen Gerichtshofs genannt. Der hatte vor kurzem geurteilt, dass Menschen nicht sofort zurückgewiesen werden dürfen, wenn sie über den Seeweg nach Ceuta kommen. Dass dann nämlich eine Einzelfallprüfung nötig sei. Es gibt Vermutungen, dass das Urteil fälschlicherweise als die Grenze ist offen uminterpretiert worden sein könnte. Aber das sind bisher nur Vermutungen. Und dann wird eben viel auch über die Rolle der marokkanischen Regierung diskutiert. Und auf die schauen wir jetzt mit ihm.
Mein Name ist Daniel Gerlach, ich bin Herausgeber des Magazins Zenit und Direktor der Candid Foundation. Das ist ein Think and Do Tank hier in Berlin. Ansonsten bin ich Historiker und schreibe Bücher über die arabische Welt, die muslimische Welt, den Nahen Osten.
Welches Interesse könnte Marokko daran gehabt haben, Menschen über die Grenze zu lassen, sie vielleicht sogar Richtung Spanien getrieben zu haben?
Was ich sage, ist jetzt keine eigene Beobachtung, sondern das, was ich höre aus spanischen Behördenkreisen, die das beobachtet haben und daraus ihre Rückschlüsse ziehen. Da geht man schon davon aus, dass die marokkanische Seite die Spanier etwas unter Stress setzen wollte und deswegen diese Kontrollen lax gehandhabt hat. Und das hängt damit zusammen, dass Spanien in den letzten Wochen die Beziehungen zum großen Konkurrenten der Marokkaner, nämlich Algerien, verbessert hat, über Energiepartnerschaft spricht. Und Marokko und Algerien sind, ich will jetzt nicht sagen verfeindet, aber in einer herzlichen Abneigung und Konkurrenz begriffen. Und man hat das immer wieder gesehen, dass die Beziehungen zu Europa, zu den europäischen Mitgliedstaaten, zur Europäischen Union immer danach ausrichten, wie das Verhältnis zum jeweils anderen ist. Es gibt verschiedene Konflikte zwischen Marokko und Algerien. Und man hat in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass das Verhältnis zu Algerien durchaus auch die marokkanische Politik gegenüber Europa, gegenüber Spanien und so weiter bestimmt. Die Lesart von manchen Vertretern der spanischen Behörden und auch, ja, weiß ich, Sicherheitsdienste, die sich das angeschaut haben, war nach meinem Dafürhalten, dass Marokko etwas Stress machen wollte, um der spanischen Seite zu zeigen, wir sind hier der Herr im Haus und deswegen habt ihr uns zu respektieren und auch euer Verhältnis zu Algerien nicht vor das Verhältnis zu Marokko zu stellen. Und dass die Sache dann aber etwas außer Kontrolle geraten ist, aufgrund der Reaktionen in den sozialen Medien, aufgrund der Masse von Menschen, die eigentlich man so nicht eingeplant hatte. Das ist jetzt, das würde ich sagen, fällt jetzt nicht in den Bereich der Verschwörungstheorie. Man kann sich natürlich auch fragen, wem nützt das? Und ich habe nicht den Eindruck, dass es den Marokkanern genützt hat. Im Gegenteil, die marokkanische Seite, selbst wenn es ein Interesse gegeben haben sollte, jetzt die spanische Seite unter Druck zu setzen, hat letztendlich davon ja sehr viele Nachteile davon getragen. Man musste nämlich hier sehen, dass die marokkanische Grenzkontrolle nicht so richtig funktioniert, was natürlich auch Zweifel darüber weckt, wie der Zustand der Behörden im Königreich überhaupt ist. Und das ist schlecht für Marokko. Marokko möchte ja als attraktiver Investitionsstandort gelten. Marokko möchte aufmerksam machen auf seine gute wirtschaftliche Entwicklung und hat sehr gute Beziehungen zu der Europäischen Union und hat diplomatisch sehr viel Boden gut gemacht in den letzten Jahren. Insofern wäre eine solche Aktion nicht auszuschließen, dass sie so gesteuert wurde, aber wäre eigentlich eher kontraproduktiv für marokkanische Interessen.
Welche Rolle spielt der Konflikt um die Westsahara?
Der Konflikt um die Westsahara spielt für Marokko immer eine sehr große Rolle. Das ist allerdings ein exzellentes Beispiel dafür, wie Marokko in der letzten Zeit seine Positionen durchgesetzt hat. Algerien und Marokko haben sehr konträre Positionen zur Westsahara. Algerien ist ein langjähriger Unterstützer der Unabhängigkeitsbewegung, der sogenannten Polisario-Front in der Westsahara. Die Marokkaner haben es eben geschafft, die Amerikaner, insbesondere die Trump-Administration, da auf ihre Seite zu ziehen und es zu schaffen, dass die Amerikaner im Grunde die marokkanische Position zur Westsahara, dass das alles vereinfacht gesagt marokkanisches Gebiet ist, unterstützen. Es gibt einen Autonomieplan, der eigentlich die marokkanische Hoheit über die Westsahara anerkennt, aber dennoch fordert eben, dass die Westsahara eine bestimmte Form von Autonomie bekommt. Das haben die Marokkaner jetzt nicht besonders intensiv vorangetrieben, aber dem haben sich zum Beispiel auch Staaten wie Frankreich und Spanien angeschlossen. Das heißt also, auch Spanien hat jetzt diesen Autonomievorschlag als den besten anerkannt und hat sich damit eigentlich sehr klar auf die marokkanische Seite gestellt.
Das heißt aber, also Marokko hat durchaus verschiedene Motive, vielleicht doch auch mal das Thema Migration, Grenzöffnung oder die Sicherheitsvorkehrungen nicht ganz so krass zu machen, das zu nutzen, um politisch Druck auszuüben, aber hat die Situation wahrscheinlich unterschätzt, dass es dann diese Bilder geben würde und dass es wirklich Zehntausende Menschen sein könnten.
Es gibt diplomatisch-politischen Repertoire Marokkos, eine ganze Reihe von Methoden und Druckmitteln, die man aus Gründen einer eigenen marokkanischen Staatsräson, wie ich das nennen würde, durchaus bereit ist, anzuwenden. Mhm. Dazu gehört öffentliche Kritik, dazu gehören Kampagnen in den Medien und dazu gehört durchaus auch das Instrument der Migration dahingehend, dass man zeigt, Leute, wir sind wichtig für euch und wenn ihr nicht eure Maßnahmen mit uns abstimmt, dann kann das unmittelbare negative Folgen für euch haben. Und als ein solcher Versuch, Stress zu machen, wurde diese Aktion durchaus interpretiert. Ob diese Kampagnen allerdings deswegen staatlich gesteuert waren und wenn von Marokko oder vielleicht von auch anderen externen Akteuren, das sind aber wie gesagt auch Spekulationen. Ja. Es wird ja in Spanien auch darüber spekuliert, ob nicht die USA da was mit zu tun haben könnten, weil das Verhältnis zwischen der Trump-Regierung und der spanischen Regierung ist extrem schlecht. Spanien hat sich in der amerikanischen Außenpolitik gegenüber Israel und dem Krieg in Gaza, aber auch gegenüber Iran tatsächlich sehr von den Amerikanern distanziert. Aber ehrlich gesagt, die cui bono-Frage, wem nützt es oder wer äußert da Schadenfreude? Also es gibt amerikanische Außenpolitiker, auch der amerikanische Botschafter in Jerusalem, der da ziemlich hämisch sich dazu geäußert hat, auch vollkommen unpassend. Solche Sachen gibt's, aber das bedeutet natürlich jetzt nicht unbedingt, dass man davon ausgehen kann, dass da irgendwie eine große nachrichtendienstliche Operation dahinter steht.
Der Konflikt um die Westsahara, die Marokko als Teil seines Staatsgebiets beansprucht, das ist ja nochmal ein ziemlich eigenes, kompliziertes Thema. Wir packen euch eine Folge von unserer Eine Stunde History dazu in die Shownotes, wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt. Jetzt am Dienstag kommen jedenfalls erstmal die EU-Innenminister in Brüssel zusammen zu einer Dringlichkeitssitzung, weil sie über die Geschehnisse in Ceuta beraten wollen. Ihr Ziel ist es ja, Europas Außengrenzen sollen dicht sein. Wie geht's jetzt aber für die restlichen Menschen in Ceuta weiter, die noch dort sind, sich zum Teil verstecken? Mein Kollege Jan Petter sagt, es ist nicht klar, was als nächstes passiert.
Stand heute weiß man das tatsächlich nicht. Es gibt Gerüchte seit Tagen, das heißt mal abwechselnd, dass vor allem die Menschen aus Subsahara-Afrika, das sind vor allem eben schwarze Männer, die schon länger auf der Flucht sind, die aus anderen Ländern kommen als Marokko, dass die zuerst abgeschoben werden sollten, heißt wieder nicht gerade die nicht, weil das ist eben schwieriger. Aber die Marokkaner, wir haben vereinzelt eben gesehen, dass welche abtransportiert wurden auf LKW in Richtung Grenze, wo man die Hintergründe noch nicht genau kennt. Mhm. Aber vermutlich wird es hier noch lange dauern, so, weil man eben auch vermeiden will, dass es tatsächlich noch weiter eskaliert. Und man versucht, das zu beruhigen.
Das war eine neue Folge von unserem Nachrichtenpodcast Unboxing News mit meiner Kollegin Rahel Klein. Heute haben wir uns die Lage in Ceuta genauer angeschaut. Wenn ihr da noch mal reinhören wollt oder auch einfach gucken wollt, was wir in den letzten Tagen und Wochen uns für Themen dort angeschaut haben, das ist ein Nachrichtenpodcast. Das heißt, ihr könnt es immer da hören, wo ihr sonst so gerne eure Podcasts hört. Zum Beispiel auch in der Deutschlandfunk-App. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Ich bin Caro Nieder und das hier ist Luna Morgenstern für euch. Ich wünsche euch einen schönen Montag.